Bleiben Sie mobil mit den oberösterreichischen Nachrichten. Erfahren Sie alles über regionale Projekte, grüne Trends in der Mobilität und gewinnen Sie beim Mobilitätsgewinnspiel. Klimatickets, TIM-Jahresmitgliedschaften und Vignetten. Jetzt oberösterreichische Nachrichten lesen und Gewinnchancen nutzen unter nachrichten.at/mobilität.
Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der 49. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Heute geht es um sehr viel Geld. Es geht um das Vermögen der Republik und damit von uns allen. Als Vizegouverneurin ist die gebürtige Linzerin Edeltraud Stiftinger die Hüterin des Gold- und Datenschatzes der Österreichischen Nationalbank. Insgesamt geht es um ein Vermögen von 35 Milliarden Euro. Wie man mit so viel Geld umgeht, darüber rede ich heute mit der Frau Vizegouverneurin. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Stiftinger, wir sitzen hier im OEN-Studio. Sie haben zwei Straßen weiter die Handelsschule absolviert. Ich gehe davon aus, dass die Nationalbank damals noch nicht auf der Liste ihrer bevorzugten Arbeitgeber war. Was wollten Sie eigentlich damals werden?
Da haben Sie völlig recht. Ich habe nicht eine klassische Karriereplanung gemacht, aber eigentlich wollte ich damals Sekretärin in der Föst werden und das habe ich dann auch gemacht.
Aber dann eine Karriere weiterentwickelt, indem Sie studiert haben?
Genau. Also ich habe dann doch gemerkt, dass ich ein bisschen mehr möchte. Ich habe einen großen Gestaltungsanspruch immer gehabt, egal bei was für einer Tätigkeit, die ich ausgeführt habe. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich möchte einfach mehr. Und dann habe ich angefangen zu studieren und bin dann nach Wien gegangen, ja.
Und da haben Sie welche Karriereschritte vielleicht, wenn Sie das kurz skizzieren könnten, gemacht?
Ja, sehr gerne. Ich habe eine lange Geschichte mit der Brigitte Ederer, der früheren Europastaatssekretärin und dann Finanz- und Wirtschaftsstadträtin in Wien. Da haben unsere Wege uns zusammengeführt. Sie hat mir viele Chancen in meinem Leben eröffnet. Ich habe dort die Wirtschaftspolitik kennengelernt und bin dann letztlich auch nachgefolgt, wie sie zu Siemens gegangen ist, durfte ich den Innovationsbereich zuerst für Österreich und dann Central Eastern Europe begleiten. Habe dann gemerkt für mich, ich finde so große Unternehmen total spannend, aber mich reizt sozusagen die Gestaltung auf der wirtschaftspolitischen Ebene und dann ist die Austria Wirtschaftsservice ausgeschrieben gewesen als sozusagen Wirtschaftsförderungsbank der Republik. Das habe ich sehr spannend gefunden, habe mich beworben, bin zum Glück genommen worden und habe dann 12 Jahre lang auf dieser Ebene mitgestalten können. Und das war eine wirklich sehr spannende Zeit mit auch unterschiedlichen Krisen. Gerade in den letzten Covid-Jahren sind wir sehr intensiv auch involviert gewesen. Und dann nach 12 Jahren habe ich mir gedacht, einmal möchte ich nur gern was anderes machen und habe mich dann für die Österreichische Nationalbank beworben und bin dort jetzt seit fast einem halben Jahr.
Genau. Und dort sind Sie verantwortlich für das Treasury, also das Vermögensmanagement der Nationalbank. Und der überwiegende Teil des Vermögens, das sind 280 Tonnen Gold im Wert von 23 Milliarden Euro. Wo lagert dieses Gold eigentlich? Darf man das sagen?
Ja, natürlich, das darf man sagen. Die Hälfte davon ist ungefähr in Österreich. Und die andere Hälfte ist in London beziehungsweise in der Schweiz. Warum tut man das? Warum macht man das an unterschiedlichen Orten? Das hat sehr viel mit Sicherheit selbstverständlich zu tun. Und diese Sicherheitsaspekte, das kennt man von sich selber auch. Man bewahrt nicht alles, was einem ganz wertvoll ist, an ein und demselben Ort auf, sondern verteilt es. So machen wir das auch. So machen das die Nationalbanken weltweit. Und nachdem Gold so ein Sicherheitsanker und ein Vertrauensanker für die Bevölkerung in Österreich ist und eine ganz große Reserve für alle Krisen, die wir hoffentlich nicht mehr zu bewältigen haben, ist es ganz wichtig, dass wir das so handhaben.
Und wie hat die Nationalbank sonst ihr Geld angelegt? Worin investiert sie noch?
Ja, Sie haben schon richtig gesagt, ungefähr 35 Milliarden Euro sozusagen an eigenem Vermögen. Davon sind 23 Milliarden Euro das Gold. Das ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Wir haben alle miterlebt, dass der Goldpreis sehr stark angestiegen ist. In diesen Unsicherheitszeiten ist das sozusagen fast ein sicherer Hafen geworden. Und wir haben aber auch in Anleihen Geld veranlagt, beziehungsweise auch in Aktien. Insgesamt kann man aber selbstverständlich unser Veranlagungsportfolio als konservativer und zurückhaltend, was die Risikoperspektive anbelangt, betrachten.
Gibt es da eigentlich Vorschriften, in was Sie nicht investieren dürfen?
Formale Vorschriften gibt es nicht. Es gibt sozusagen das, was wir uns selbst als österreichische Nationalbank auferlegt haben. Und da ist das eben ein konservatives Veranlagungsportfolio. Also kein absolutes Hochrisikogeschäft.
Keine Kryptoassets.
Kryptoassets betrachten wir nicht als klassisches Veranlagungsinstrument, sondern eher als Spekulationsinstrument.
Sie haben mit dem Gouverneur Holzmann vor kurzem Ihre erste Bilanzpressekonferenz abgehalten und da hat die Nationalbank einen Bilanzverlust von mehr als 4 Milliarden Euro ausgewiesen. Mhm. Trotzdem waren der Herr Holzmann und Sie außerordentlich gelassen. Warum eigentlich?
Das klingt im ersten Moment wirklich beunruhigend, aber eigentlich ist es kein Grund zur Sorge, aber ich möchte das wirklich gerne erklären. Ist mir auch ein Anliegen, ist ja wirklich nicht selbstverständlich, wenn man so viel Verluste macht, dass das keine Auswirkung auf die eigene Tätigkeit hat. Die ÖNB ist zum einen wirklich kein klassisches Unternehmen. Ein klassisches Unternehmen bemisst sich selbstverständlich am Gewinn das ist nicht das Ziel einer Notenbank, sondern das Ziel einer Notenbank ist immer, dass Preise stabil gehalten werden, also die Preisstabilität für die Wirtschaft und die Bevölkerung zu gewährleisten. Und dieses Ziel zu erreichen, das kann auch Kosten verursachen. Und diese Kosten halten aber Zentralbanken aus, weil sie langlebige und stabile Institutionen sind, die eben genau dazu gebaut sind, solche Rückschläge auch auszuhalten. Und wir gehen auch davon aus, dass diese Verluste wieder abreifen und in absehbarer Zeit auch wieder Gewinne gemacht werden. Das Wichtige ist aber, die ÖNB und die Österreichische Nationalbank kann ihre Aufgaben uneingeschränkt erfüllen für die Bevölkerung und für die Wirtschaft. Wie kann es aber jetzt überhaupt sein, dass eine Zentralbank Verluste schreibt? Ich habe schon gesagt, das Ziel ist, die Preise stabil zu halten und dafür, um dieses Ziel zu erreichen, stehen Zentralbanken ein Werkzeugkasten an Instrumenten zur Verfügung und das wichtigste Instrument dabei sind ihre Leitzinsen. Und darüber hinaus gibt es gerade für Krisenzeiten auch sogenannte unkonventionelle Maßnahmen und das ist zum Beispiel der Ankauf von Anleihen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was haben wir getan in den vergangenen Krisenjahren, so haben wir alle diese Maßnahmen eingesetzt und sind damit erfolgreich gewesen. Jetzt kann man natürlich einwenden, stimmt ja gar nicht, eigentlich hat man das Gefühl, es ist alles teurer geworden. Und das ja, wir haben gesehen, dass die Inflation aufgrund der Krisen in den letzten Jahren, Covid, dann Ukraine-Krieg unmittelbar anschließend, die Inflation ist wirklich in die Höhe geschnellt. Und ganz schnell finden natürlich Maßnahmen, die man setzt, keine Wirkung, sondern das dauert ein bisschen. Und durch das umsichtige Handeln der Europäischen Zentralbank und den richtigen Maßnahmen ist es aber gelungen, diese zweistelligen Inflationsraten, die wir im Jahr 2022 gesehen haben, wieder auf knapp über 2%, jetzt wieder in Richtung 3% gehen, zurückzubringen. Aber die 2%, das sind der Zielwert. Und dieses Ziel, um das zu erreichen, hat man aber Kosten auf der anderen Seite. Konkret geht es dann so, wir haben um niedrige Zinsen viele Anleihen gekauft. Das hat geholfen, den Finanzplatz stabil zu halten und die Wirtschaft am Laufen zu halten, bringt aber der Österreichischen Nationalbank auf der anderen Seite nur wenig Geld ein. Umgekehrt muss die Österreichische Nationalbank den Banken, die bei ihr aber selbst Geld einlegen, Zinsen zahlen. Und die sind enorm gestiegen, weil ab dem Sommer 2022 die Leitzinsen wieder angehoben wurden, um eben die Inflation zu bekämpfen. Und für diese Zinsen zahlt die ÖNB, die Österreichische Nationalbank, aktuell 6-mal so viel, wie sie für die Anleihen, die sie gekauft hat, selbst erhält.
Könnte man auf die Idee kommen, Sie haben 280 Tonnen Gold. Wenn Sie ein bisschen Gold verkaufen, könnten Sie die 4,2 Milliarden ja locker ausgleichen.
Haben Sie völlig recht. Auch das ist natürlich etwas, womit wir immer wieder konfrontiert werden, wo man sagt, ja, aber ihr habt ja genauso viele Reserven, könnte man ja auch aufbrauchen. Zwei Dinge, warum wir das nicht tun und warum es auch überhaupt keinen Gedanken gibt, daran in so eine Richtung zu gehen. Erstens, der Goldmarkt selbst ist gestaltet nach Angebot und Nachfrage, wie viele andere Märkte natürlich auch. Wenn jetzt aber eine Zentralbank, und jetzt rufe ich noch einmal in Erinnerung, wir haben 280 Tonnen Gold und sind dafür als kleines Land weltweit an Platz 23. Also wir haben verhältnismäßig viel Gold für unsere Größe. Wenn jetzt eine Nationalbank ihre Goldreserven verkauft, dann wird der Markt plötzlich mit Gold geflutet, was natürlich einen Einfluss hat auf Angebot und Nachfrage. Und die Preisschwankungen sind die natürliche Folge dann. Und das ist ja genau nicht das Ziel, was Nationalbanken verfolgen und Notenbanken verfolgen. Denn unser gesetzliches Mandat ist ganz klar, Preisstabilität und Finanzstabilität zu gewährleisten, auch auf den Märkten. Also das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, ich habe es auch schon gesagt, Gold ist ein auch psychologisch ganz wichtiger Vertrauensanker der Bevölkerung. Es ist ganz wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass wir dieses Gold haben, das wirklich nur für ganz extreme Krisen, und die sehen wir nicht, ja, also was den Verkauf des Goldes anbelangt, meine ich, dass das ist sozusagen, wie man würde sonst sagen, das Familiensilber, bei uns ist halt das Familiengold, aber und daher lehnen wir es wirklich ab, hier auch eine, gerade in Zeiten der Verunsicherung, und wir wissen alle, die Bevölkerung ist sehr stark verunsichert, große Konsumzurückhaltung, die Wirtschaft ist verunsichert, da darf man gar nicht daran rütteln, dass man noch einmal ein Stück mehr Verunsicherung hineinbringt. Daher ist nicht einmal einen Gedanken wert, darüber nachzudenken, das Gold der Österreicherinnen und Österreicher zu verkaufen.
Die Nationalbank zahlt jetzt zum dritten Mal in Folge keine Dividende an den Staat, hat aber früher sehr gut verdient. Kann man ungefähr quantifizieren, was eine Notenbank so in normalen Zeiten verdient hat?
Ich kann Ihnen sagen, was wir ausgeschüttet haben. In den letzten 10 Jahren waren das ungefähr, also vor dem Jahr 22, also klar, weil die letzten 2 Jahre haben wir nichts ausgezahlt, und vor dem Jahr 22, die 10 Jahre davor, haben wir insgesamt 2,7 Milliarden Euro an die Republik abgeführt. Und wir führen immer 90%, das ist gesetzlich verankert, 90% des Gewinnes ab.
Okay. Österreich ist ja Teil des Euros seit über 20 Jahren, Bargeld gibt es auch seit über 20 Jahren. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ich habe eine Europäische Zentralbank in Frankfurt, warum brauche ich da noch eine Österreichische Nationalbank in Wien?
Ja, gute Frage. Das Eurosystem besteht aber aus den nationalen Notenbanken und der EZB. Also das ist nicht nur die EZB, sondern die nationalen Notenbanken sind essentieller und eigenständiger Bestandteil. Und die Entscheidungen, die auf der EZB-Ebene getroffen werden, werden von den Nationalstaaten natürlich massiv beeinflusst. In Österreich ist es so, dass der österreichische Gouverneur der österreichischen Notenbank ein Stimmrecht hat in der Europäischen Zentralbank und dort natürlich sozusagen auch ganz unabhängig seine Position vertritt für die österreichische Notenbank. Da fließen natürlich auch ganz wesentlich, wir haben ja eine große volkswirtschaftliche Kompetenz, und die Analysen, die sehr stark natürlich auch Österreich betreffen, die sind auch Grundlage natürlich solcher Entscheidungen.
Die EZB und die Nationalbank, Sie haben schon angeschnitten, haben das hohe Ziel, den Geldwert stabil zu halten, weil wir haben es gesehen, jetzt in den vergangenen Jahren ist die Inflation wieder zurückgekommen, und was das bedeutet, haben die Menschen jeder im eigenen Leib verspürt. Davor hat es aber immer eine Diskussion gegeben, ob es nicht wichtiger wäre, das Wirtschaftswachstum oder die Arbeitslosigkeit stärker im Fokus zu haben. Warum ist der Geldwert so wichtig für die Notenbanken?
Also zum einen ist es der gesetzliche Auftrag, den die österreichische Nationalbank zu erfüllen hat, aber den kann man natürlich auch anpassen, wenn man das möchte. Also ich würde es so formulieren, ohne Preisstabilität ist ein solides Wirtschaftswachstum langfristig sehr schwer zu erreichen, und eine hohe Arbeitslosigkeit wäre sehr wahrscheinlich eine Folge, wenn es keine Preisstabilität gibt. Ich habe es schon einmal gesagt, man muss sich darauf verlassen können, dass ein Liter Milch in einer Woche nicht das Doppelte kostet, was es heute kostet, weil es einfach ganz schwierig wird zu planen und damit letztlich auch wirtschaftlich tätig zu sein. Also ich bin davon überzeugt, dass Preisstabilität, kurz gesagt, ein ganz wesentliches Fundament für eine gesunde Wirtschaft ist. Man kann es auch noch einmal anders und einen Vergleich mit der Gesundheit herzustellen, ein bisschen pathetisch formuliert, sagen, Preisstabilität ist nicht alles, aber ohne Preisstabilität ist alles nichts.
Mhm. Jetzt haben wir in den vergangenen Tagen die Budgetrede des neuen Finanzministers Markus Matterbauer gehört. Und das war eine durchaus schmerzhafte Budgetrede, weil es jetzt geht darum, viele Milliarden einzusparen. Und das ist ja auch eine Folge dessen, dass die Politik in den Krisenjahren wie Corona viel Geld aufgewendet hat, um bestimmte Dinge abzufedern, was wiederum dazu geführt hat, dass viel Geld im Umlauf war und die Inflation gestiegen ist. Und jetzt muss man wieder einen Gang zurückschalten. Wenn man das jetzige Budget sich anschaut und das, was jetzt bis jetzt bekannt ist, ist da Österreich wieder auf dem richtigen Weg, die Kuh einzufangen?
Also ich glaube, dass innerhalb kürzester Zeit, und man muss schon sagen, das waren jetzt 10 Wochen, es in einem Kraftakt, denke ich, gelungen ist, sozusagen wirklich große erste Konsolidierungsschritte zu setzen. Dass das erste Schritte sind, ist völlig klar. Dass das Doppelbudget jetzt einmal sicherlich für alle von uns in irgendeiner Form spürbar sein wird oder die Einschnitte, die dadurch gegeben sind, ist selbstverständlich, aber das wird sicherlich noch nicht alles gewesen sein können. Also es wird schon immer wieder angesprochen, Strukturreformen, die werden folgen müssen. Glaube ich auch, wäre vermessen, wenn man das jetzt gefordert hätte, dass man innerhalb dieser kurzen Zeit Strukturreformen. Wir wissen, was das politisch für Herausforderungen sind, wenn das jetzt schon sozusagen hier tatsächlich effektuiert gewesen worden wäre. Aber das sind natürlich Schritte, die folgen müssen.
Aber die Strukturreformen, die fürchten fast alle Parteien, weil es da wirklich ans Eingemachte geht. Ich meine, ich kann die Tabaksteuer ein bisschen erhöhen, ich kann das Klimaticket ein bisschen teurer machen, aber Strukturreformen heißt, es geht wirklich dann an die Strukturen und das betrifft schon viele. Warum ist man hier so zurückhaltend? Jetzt hätte man 2 Jahre Zeit, dass man hier etwas verändert. Was glauben Sie, dass die Politik da abhält?
Ich glaube, Sie haben es richtig angesprochen, sozusagen. Das sind natürlich große politische Herausforderungen. Da ist die Politik auch nicht zu beneiden, aber ich glaube, es wissen alle, dass es hier Schritte braucht.
Mhm. Eine Tochter der Nationalbank kümmert sich ja um die Bargeldversorgung. Bargeld ist in Österreich ein durchaus emotionales Thema. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie die Bargeldversorgung in Österreich funktioniert. Wer steuert das?
Ja, das stimmt. Auch da haben Sie recht, ein sehr emotionales Thema. Ja, und die Österreichische Nationalbank, die sorgt dafür, dass der Bargeldkreislauf in Österreich wirklich funktioniert und zwar reibungslos funktioniert. Wir haben eine eigene Tochter, eine 100%-Tochter der Österreichischen Nationalbank, die heißt Geldservice Austria. Und sie betreibt in ganz Österreich 7 Cash-Center, verteilt diese an Banken, an Zahlungsdienstleister, an den Handel, sodass alle gut mit Bargeld versorgt sind. Es gehört aber auch die Betreuung der Geldausgabeautomaten, also der Bankomaten dazu, das Zählen und das Prüfen, man schaut auch darauf, ist das Geld noch sozusagen in einem Zustand, dass es wieder weiterverteilt werden kann oder muss es auch geschreddert werden? All das ist etwas, was hier passiert, so dass wir sicherstellen können, dass Bargeld in ausreichendem Ausmaß und in der nötigen Qualität zur Verfügung steht. Denn wie gesagt, also das sorgt für großes Vertrauen in der österreichischen Bevölkerung und das ist das, was unsere Aufgabe ist und was wir auch gewährleisten werden.
Jetzt gibt es ja, wie gesagt, eine sehr emotionale Diskussion darüber, ob Bargeld in der Verfassung verankert werden soll. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die wollen gar kein Bargeld mehr annehmen. Andere wollen keine Kartenzahlung. In welche Richtung soll es denn aus Ihrer Sicht gehen?
Also aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass es eine Wahlfreiheit gibt. Das Bargeld ist das Zentralbankgeld, das stellen wir zur Verfügung. Und es gibt ja auch eine Annahmepflicht, die hat halt noch nicht die Durchsetzungskraft, die wir uns auch wünschen. Ja, muss man schon sagen, ich bin schon davon überzeugt, dass jeder die Möglichkeit haben soll, tatsächlich mit bar zu zahlen, wenn er oder sie das gerne möchte. Gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die auch digital zahlen wollen. Ich persönlich bin eine, die ich nutze beides gerne. Ich habe immer ein bisschen Bargeld eingesteckt, zahle aber auch ganz gerne digital. Und insofern sozusagen denke ich, ist es wichtig, dass wir gewährleisten, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt, je nachdem, was der oder die Einzelne bevorzugt. Was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, es gibt ja auch ganz viel Diskussion über den sogenannten digitalen Euro. Das ist eine Initiative auf der Europäischen europäischen Ebene, auf der EZB-Ebene, wo gesagt wird sozusagen, es gibt das Bargeld und das ist das Kernprodukt der Notenbanken und das wird es auch bleiben und es soll sozusagen einen digitalen Zwilling auch geben, das ist das digitale, der digitale Euro, der sozusagen auch als Zentralbankgeld der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden soll. Warum halte ich auch das für wichtig? Es gibt immer hier eine Gleichwertigkeit und auch hier möchte ich die Wahlmöglichkeit und die Wahlfreiheit noch einmal in den Vordergrund rücken. Es ist aber, wir wissen schon, sozusagen, es gibt heute enorme Abhängigkeit von, gerade wenn es um digitale Zahlungsmöglichkeiten gibt, von amerikanischen Anbietern. In Österreich sind es fast 90%, wo mit amerikanischen Systemen gezahlt wird. In den geopolitischen Situationen, in denen wir uns befinden, bin ich dafür, dass wir hier mehr Souveränität haben und aber auch gleichzeitig sozusagen der digitalen Welt uns nicht verschließen, sodass es hier wirklich dieses europäische Zentralbankgeld in digitaler Form auch geben soll. Und wie gesagt, noch einmal Wahlmöglichkeit für jeden und jede, wie er es gerne hätte, wie er gerne bezahlen möchte. Das Bargeld ist ein Sicherheitsinstrument und auch ist physisch halt immer zur Verfügung, egal ob etwas online gerade funktioniert oder nicht. Und es gibt natürlich auch die Bequemlichkeit der digitalen Zahlmöglichkeiten.
Wie viel Bargeld haben Sie heute eingesteckt?
Ich glaube, gut 50 Euro. Das okay. Ist so, ich habe nie hunderte Euro eingesteckt, aber immer so ein bisschen was, das ich doch auch zahlen kann.
Situation ist ein Paradox. Sie haben die US-Anbieter angesprochen. Auf der einen Seite ist es für viele völlig normal, mit Apple Pay zu zahlen. Gleichzeitig gibt es große Skepsis gegen den digitalen Euro. Mhm. Wie ist diese unterschiedliche Zugangsweise zu erklären?
Ich glaube, wir müssen die Bevölkerung hier noch viel stärker abholen und ihnen das potenzielle Geld des digitalen Euros viel besser erklären. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Schritte irgendwie zu gehen. Das ist unsere Aufgabe, das ist das, was man auf europäischer und auf nationaler Ebene tun muss. Jetzt ist einmal sozusagen sowieso auch auf europäischer Ebene dann der Gesetzgeber gefragt, tatsächlich das Instrument zu implementieren. Ich hoffe, dass es hier positive Entscheidungen gibt, sodass wir hier sozusagen ein Stück mehr Souveränität und Unabhängigkeit auch gewährleisten können. Aber wie gesagt, noch einmal ist mir ganz wichtig, das hat nichts mit der Abschaffung von Bargeld zu tun, weil das auch immer wieder in den Raum gestellt wird, sondern ganz im Gegenteil, wir haben zwei unterschiedliche Bezahlmöglichkeiten und die sollen gleichwertig nebeneinander stehen.
Sie waren vor Ihrer Tätigkeit bei der Nationalbank beim AWS, Austria Wirtschaftsservice, der sich mit geförderten Krediten für Unternehmen befasst. Bei der jüngsten Nationalbank-PK haben Sie aber davon gesprochen, dass der Leistungsbilanzüberschuss Österreichs auf der einen Seite bemerkenswert ist, die Intensität des Warenverkehrs aber abgenommen hat. Ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer?
Ich glaube, im Moment ist da beides fast richtig. Es ist eine wirklich ganz eine schwierige wirtschaftliche Situation und wir sind im dritten Rezessionsjahr, Sie haben es schon angesprochen, und für die Unternehmen wirklich eine große, große, große Herausforderung. Und insofern sozusagen bewerte ich diesen Leistungsbilanzüberschuss wirklich auch als große Leistung der österreichischen Exportwirtschaft. Überhaupt keine Frage. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass der Waren- und Güterhandel deutlich zurückgegangen ist. Und das ist natürlich insgesamt schmerzhaft, ja. Also der Leistungsbilanzüberschuss ist ja eigentlich nur ein Saldo zwischen was importieren wir und was exportieren wir. Und da ist eben sozusagen der Export höher bemessen als der Import. Und der Export ist in Österreich immer getrieben, traditionellerweise vom Tourismus natürlich auf der einen Seite, aber auch im letzten Jahr, und das ist sogar ein bisschen stärker gewesen, also es war in der Corona-Zeit natürlich deutlich schwieriger, aber ist der Warenhandel auch wieder gestiegen. Bei all den Schwierigkeiten, die einzelne Branchen hier ganz klar haben. Aber sozusagen, also es zeigt auch in dieser schwierigen Zeit, dass es eine Leistungskraft der österreichischen Exportwirtschaft gibt. Ich will das aber überhaupt nicht schönreden, weil insgesamt, wie gesagt, der Güterhandel zurückgegangen ist. Und wir haben weniger importiert, was auch daran liegt, dass die Österreicherinnen und Österreicher nicht konsumieren oder zurückhaltend konsumieren sehr viel sparen. Wir haben eine sehr hohe Sparquote und das liegt natürlich immer an dieser Unsicherheit. Ich sage immer, das Größte? Was können wir denn auf der nationalen Ebene tun, um diese Unsicherheit, dieser Unsicherheit ein bisschen zu begegnen? Und da kann ich wirklich nur auch an die Regierung jetzt appellieren. Ja, es sind jetzt die ersten Schritte gesetzt. Man muss dieses Regierungsprogramm dann auch konsequent umsetzen, weil bei all dem, was jetzt sozusagen in einem Budgetvoranschlag drinnen ist, die große, schwierige Aufgabe wird tatsächlich auch der Vollzug zu sein, wird sein, einfach das tatsächlich auch dann ins Trockene zu bringen. Und das ist sozusagen wirklich das, was es braucht, damit hier wieder ein Stück mehr Sicherheit zurückgegeben werden kann, sodass auch sowohl die Bevölkerung wieder konsumiert, als auch die Wirtschaft wieder investiert. Und Unsicherheit ist das größte Gift für die Wirtschaft.
Wie wettbewerbsfähig würden Sie Österreich einschätzen?
Ich bin ja so ein positiv denkender Mensch und sehe, sehe natürlich, dass wir hier Rückläufe erlebt haben, überhaupt keine Frage. Zum Glück gehören wir immer noch zu den reichsten und wohlhabendsten Ländern. Aber das heißt nicht, dass man sich darauf ausruhen kann. Ganz im Gegenteil, das will ich ja überhaupt nicht sagen. Wir haben gelitten. Es hat unsere Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren gelitten. Das wissen wir. Das ist natürlich auch meiner Vergangenheit geschuldet, immer jemand, der sehr, sehr stark auf Innovation setzt. Wir haben ganz viele Dinge sind immer wieder besprochen worden, wie Bürokratieabbau, was ist mit den Lohnnebenkosten. Ich bin jemand, der ganz stark auf Innovation setzt und sagt sozusagen, dort dürfen wir nicht nachlassen. Wir haben eine ganz starke innovationsorientierte Wirtschaft. Bei all den Herausforderungen müssen wir schauen, dass wir die wirklich uns erhalten können.
Jetzt haben Sie vor kurzem die angedrohten US-Zölle als schmerzhaft, aber verkraftbar bezeichnet. Was dem Herrn Trump so in den nächsten Wochen einfällt oder nicht, kann man sehr schwer beurteilen. Wie schätzen Sie die Situation? Wird hier weniger heiß gegessen als gekocht?
Das ist wirklich ganz schwer einzuschätzen. Ich war mit dem Gouverneur und mit einem Kollegen vor 3 Wochen in den USA, zuerst in New York, dann in Washington beim Internationalen Währungsfonds. Der hat seine Frühjahrstagung dort abgehalten und wir haben ganz viele Gespräche geführt mit unterschiedlichen Vertretern aus Investmentbanken, aber auch Institutionen. Und das, was sozusagen unisono irgendwie eine Rückmeldung ist, ist einfach ganz große Unsicherheit. Und eigentlich, wo man wirklich nicht weiß, was passiert am nächsten Tag. Und das ist natürlich die ganz große Herausforderung, vor der wir alle stehen. Persönlich finde ich es bemerkenswert, dass ein Einzelner sozusagen so viel Unsicherheit erzeugen kann. Bemerkenswert in einem sehr mich betroffen machenden Sinn. Wir haben uns aber natürlich auch genau angeschaut, was würde denn das tatsächlich bedeuten? Wir haben unsere Ökonominnen und Ökonomen gefragt und haben gesagt, was würde es denn bedeuten, wenn das so kommt, wie er es jetzt angekündigt hat? Und wir wissen alle nicht, ob es so kommt oder doch deutlich anders. Sozusagen, das ist ja wirklich gefühlt jeden Tag etwas anders. Und haben in unseren Berechnungen gesagt, wenn die Zölle, die jetzt schon effektuiert sind und die er angekündigt hat, die ja jetzt pausiert sind bis Juli, wenn die kommen, dann würde das einen Wachstumsrückgang von 0,3% für das Jahr 2025 bedeuten. Das haben wir ungefähr gleich mit dem, was das WIFO oder das IHS auch sagen. Und jetzt ist das wirklich nichts, was eine Freude bereitet, ganz im Gegenteil. Und das trifft einzelne Branchen ganz stark. Das ist auch selbstverständlich, nicht selbstverständlich, oder jedenfalls sozusagen zu festzuhalten. Und für die ist es natürlich eine ganz große Herausforderung. Warum ich sage, es ist schmerzlich, aber es ist jetzt keine krisenhafte Situation, weil ich denke, wenn es so bleibt, und das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie sich Warenströme dann tatsächlich ändern, was sie tatsächlich für neue Wege finden, was ihm noch alles einfällt. Sozusagen unter diesen Rahmenbedingungen sage ich, das ist, tut wirklich weh, aber das halten wir noch aus und hoffen wir, dass es nicht viel schlimmer kommt. Aber davon gehe ich jetzt einmal nicht aus, sondern ich glaube, wir müssen als Europa da auch jetzt Stärke zeigen.
Das nehme ich als Schlusswort. Frau Stiftinger, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie bei uns im Studio zu Gast gewesen sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind auch bei der 50. Folge von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcast@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.